Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute konnte ich wieder einen absoluten Superstar der Szene für uns hier als Gast gewinnen. Ich bin unendlich froh, dass wir in den nächsten 45 Minuten ihrer Geschichte lauschen dürfen. Der größte Erfolg in den letzten Jahren war 2019 der Gewinn der German Classics. Aber es soll gar nicht nur um Erfolge gehen. In dieser Folge geht es um einen sehr, sehr ehrlichen, authentischen Weg. Ich bin unendlich dankbar und ich kann es echt fast kaum in Worte fassen, was sie hier für uns tut, wie tief sie uns mitnimmt und wie ehrlich und authentisch sie ihren Weg hier beschreibt. Ich wünsche uns allen viel, viel Spaß beim Zuhören und glaube, dass der, der mit dem richtigen Ohr in dieser Folge zuhört, für sich eine ganze Menge mitnehmen kann. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, Nadine Alzhut.
Nimm uns direkt mit rein. Wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Und viel wichtiger die Frage, wie bist du zum Agi gekommen?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf und meine Story soweit erzählen darf. Ja, wie habe ich meinen ersten Hund bekommen? Wie so viele halt auch im Alter von 12 Jahren als Kind, weil man natürlich irgendwie den Bedarf hatte und die Eltern überredet hat. Und als es dann geklappt hat, war man der glücklichste Mensch der Welt. Und ja, also habe ich mit 12 Jahren meinen ersten Hund bekommen und bin dann auch relativ schnell zum Agility gekommen durch einen Beitrag auf Fox bei Hund, Katze, Maus.
Ja, cool.
Ja, und dann war das auf jeden Fall im Jahre 2002, wo ich dann das erste Mal mit Agility quasi in Berührung gekommen bin. Hab dann beim SVOG Gelsenkirchen-Bismarck gestartet. Also, ja, so wie das halt damals auch üblich war, oder? Man hat angefangen in einem Verein, wo alles noch total anders war als heute. Alles sehr ehrenamtlich, alles sehr nicht so professionell, wenn ich dann schon allein an die Geräte zurückdenke, was ja wirklich verrückt war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie war es ja auch schön. Ja, auf jeden Fall.
Also.
Ja, ich weiß ja nicht, wie das so anderen geht, aber wenn ich jetzt wirklich daran denke, das kann man ja heute gar nicht mehr machen. Also wenn man jetzt sowas dann im Internet veröffentlichen würde, Katastrophe. Naja, auf jeden Fall fing das dann so an. Was mir dann noch eingefallen ist, ich hatte das Glück, dass die WM in Deutschland stattgefunden hat, in Dortmund. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, aber 2002 fand die auf jeden Fall in Deutschland statt. Und meine Vereinskollegen haben mich dann quasi mitgenommen, wo ich dann meine erste WM zuschauen konnte.
Ja, cool.
Ja, cool. Also es war halt in Dortmund in der Westfalenhalle halt auch schlechter Teppich, wenn man jetzt zurückdenkt. Ich glaube, das war sogar der blaue Teppich. Den, glaube alle Agility-Sportler kennen, ich zum Glück nicht. Das habe ich nie geschafft zu erleben. Aber das war auf jeden Fall verrückt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es total öde fand, weil es immer dieselben Hunde waren, also immer diese Border Collies. Also es war auf jeden Fall interessant. Und es hat mich sicher auch irgendwo geprägt. Aber ich glaube, so weit gedacht, dass mich das Agility dann doch mal so faszinieren würde, hätte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nicht auf den Schirm.
Was ist dann passiert bis heute? Nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise. Heute hat es dich komplett gepackt und du bist komplett infiziert von diesem Virus.
Ja, also mein erster Hund war ein Terrier-Mischling. Terry hieß sie auch. Auch sehr einfallsreich. Wirklich ein ganz cooler Hund. Ich wünschte, ich hätte diesen Hund nochmals und man hätte halt all das Wissen, was man jetzt hat, schon zum damaligen Zeitpunkt gehabt. Dann hätte man auf jeden Fall einige Probleme nicht, wie zum Beispiel, Hund will nicht spielen, Hund möchte auch nicht unbedingt fressen, was man ihm da jetzt gerade gibt. Also sprich, einen Hund im Agility auszubilden, wo man keine Motivationsobjekte hat, war ja damals so Stand der Dinge. Und gerade so auch in unerfahrenen Vereinen war es dann halt schwierig, mit dem Hund, den man gerade hat, wirklich zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ja. ne, geht man so seinen Weg, man macht die begleitende Prüfung und ist dann halt auch auf dem ein oder anderen Turnier mal mitgefahren und dann kam so langsam der Wunsch halt auf, da halt dann auch mal mitmischen zu wollen.
Ja, cool. Ja. Also richtig Blut geleckt.
Ja, richtig Blut geleckt. Und das erste Turnier war dann halt auch in der Reithalle. Ich glaube, die kennen auch einige. Reit war das. Mönchengladbach in dieser verstaubten alten Halle. und ja, dann war es dann soweit. Und irgendwie haben mich meine Vereinskolleginnen halt auch immer mitgenommen auf den Turnieren, worüber ich ja wirklich sehr dankbar war, weil meine Mutter ja immer, ja, ich sag mal so, mit der Familie hatte ich es nie so gehabt. Und das ist halt auch ein Grund, wieso mich das sehr geprägt hat mit den ganzen Hunden und dem Agility. Und ich glaube auch, ja, dass ich ohne die Hunde, die ich jetzt habe oder auch damals hatte, gar nicht hier wäre, wo ich jetzt halt bin. Also jetzt nicht nur mit Agility, sondern halt auch, ja, schon, wenn man ein bisschen weiterdenkt, sage ich jetzt einfach mal. Und cool. Auch gerade da, wenn ich jetzt so zurückdenke, die Agility-Community war damals schon sehr, sehr stark. Und ja, irgendwie denke ich, dass man auf jeden Fall, dass meine Agility, so wie es jetzt ist, nicht nur an den Hunden dranhängt, sondern halt auch an den Menschen, die es teilweise ja heute sogar noch gibt. Auf jeden Fall bin ich denen sehr dankbar, dass es dann halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Naja, auf jeden Fall hat sich das Ganze sehr weiterentwickelt. Ich will gar nicht so groß auf die Story eingehen, weil dann würden wir wahrscheinlich in 5-6 Stunden hier noch sitzen. was ich jetzt auch irgendwie vermeiden möchte. Auf jeden Fall habe ich nie mit dem Agility aufgehört, immer weitergemacht, habe dann auch meinen Sheltie bekommen, den ich mir sehnlichst gewünscht habe, weil auf den ganzen Turnieren hat man natürlich dann Shelties und Border Collies gesehen und musste dann mir dann auch eingestehen, dass ich dann halt doch auch so einen Hund haben möchte, wie quasi jeder hat. Wobei ein Border Collie halt einfach ja auch viel zu groß war. Naja, so kam dann der erste Sheltie. Ja, da passieren dann halt ganz verrückte Sachen. Umzug in der Schweiz, ja, mein Hund wurde mir weggenommen aufgrund familiärer Probleme. Dann kam noch ein Sheltie, der wurde überfahren. Also wirklich absolut verrückte Sachen, die ich gar nicht in Worte fassen kann. Und so richtig ging es dann eigentlich erst wieder los im Jahre 2010.
Okay.
Wo ich dann meinen Sheltie Chain bekommen habe, mit dem ich dann halt auch wirklich endlich mal, ja, ich hatte endlich mal einen Hund, der einfach längeren Zeitraum da war, bei dem sich halt auch die Agility-Ausbildung gelohnt hat. Und ja, da kann man sagen, fing das Ganze erst an. Also ich denke, vorher hat man natürlich immer irgendwo Agility gemacht, auch in der Schweiz, war bei verschiedenen Trainern. Wobei ich nie der Mensch war, der sich komplett auf andere Menschen verlassen hat. Es fing halt schon früh damit an, auch eben bei der SVOG Gelsenkirchen-Bisswag, wo ich meinen ersten Sheltie bekommen habe, wo ich dann unbedingt ja auch einen schnellen Hund haben wollte. Nachdem ja mein erster Hund halt nicht so schnell war, war es mir dann halt wichtig, auch einen Hund zu haben, der halt schnell ist, der motiviert ist. Und ich habe damals halt schon herausgefunden, dass die Methoden, die damals gemacht worden sind, halt nicht so zielführend sind. Und ja, statt den Slalom jetzt beispielsweise mit Leckerchen aufzubauen, ne, und oder Leine durch den Slalom und so weiter, habe ich mich dann entschieden, zum Beispiel den Slalom in der Gasse aufzubauen und wurde dafür halt immer belächelt, ja, weil es dann hieß, ja, das funktioniert ja eh alles nicht. Ne? Also sprich, schon als kleines Mädchen im Alter von 14, 15 Jahren musste man sich halt so gegen manche Menschen stellen, um seine eigenen Ziele halt zu erreichen. Und ja, das war mir halt immer sehr wichtig, andere Trainingsmethoden zu gehen. Und deswegen, als ich dann mein Sheltie Chain bekommen habe, wo ich dann noch in der Schweiz gewohnt habe, fing die Agility-Ausbildung auch mehrheitlich online an. Also ja, das, was man sich damals gar nicht mehr vorstellen konnte, ist heute quasi so gang und gäbe, dass man seinen Hund mehrheitlich auch online ausbildet. Es gibt super viele Online-Kurse, wie wir ja wissen. Aber ich denke, dazu später mehr. Naja, und ja, in der Schweiz, muss man auch wissen, gibt's gar nicht so ein Vereinsleben wie hier in Deutschland. Da war das Ganze schon ein bisschen weiterentwickelt als hier in Deutschland. Im Jahre, ich sag jetzt mal, 2010 bis 2015, da gab es halt auch schon viel mehr Agility-Hallen, professionelle Trainer Und die konnte ich mir damals halt gar nicht leisten. Also ich hatte gar keine Chance, da professionelles Training genießen zu dürfen und habe dann halt wirklich mehrheitlich alles alleine gemacht durch Online-Kurse in meinem Garten, bin mit meinen Wannabe-Agility-Geräten auf Wiesen gegangen, habe die da aufgebaut und ja, irgendwie hat das funktioniert und ja, und glücklicherweise hat mir Chame, also mein damaliger Chelty, halt auch sehr viel geschenkt, indem er mir die ganze Ausbildung sehr einfach gemacht hat. Und ja, so konnte das dann endlich mal losgehen und war relativ schnell im 3 mit ihm und konnte dann auch, wo ich noch in der Schweiz gewohnt habe, bin ich ab und an auch mal nach Deutschland gefahren, um dort auf Turnieren zu starten, weil ich habe relativ grenznah gewohnt, habe da dann auch ein paar Turniere mitgemacht und mein Ziel war es damals noch, an den German Classics starten zu wollen, obwohl ich in der Schweiz gewohnt habe. Und okay. Habe dann auch die ganzen Turniere relativ schnell zusammenbekommen, bis ich dann entschieden hat, dass ich eben die Schweiz verlassen wollte, weil ich es mir da einfach finanziell nicht mehr leisten konnte und bin dann halt also wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ja, und da hat sich dann ja sozusagen alles gedreht und gewendet. Bin dann halt auch direkt ins HSZ gekommen, wo ich dann mit Chame trainiert habe. Sprich, das Agility-Training als solches hat sich dann natürlich auch aufgewertet und dann ging es halt los mit German Classics, wo ich starten durfte, wo wir dann auch den 3. Rang gemacht haben, also im Einzel. Und ja, cool. Parallel dazu habe ich dann halt mir den weiteren größten Wunsch erfüllt, ein Border Collie. Und ja, dieser Border Collie war dann Sinner.
Und ich glaube, den kennt echt fast jeder.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er wirklich sehr bekannt ist. Und ja, das macht mich auch irgendwo total stolz, weil ich weiß nicht, also ich bin ein Mensch, der aufgrund natürlich auch der ganzen Vergangenheit immer ziemlich viele Selbstzweifel an einem hat. Und mir liegt es auch gar nicht daran, mich irgendwo, ja, wie soll ich sagen, zu beweisen. Aber die Story dann mit Sinner, wie die sich entwickelt hat, ist schon echt verrückt. Und man muss halt auch dazu wissen, wo ich einen Border Collie gesucht habe. Ich habe so viele Border Collie-Züchter angeschrieben und ich habe halt auch nirgendwo einen Hund bekommen, weil, ja, mich kannte halt niemand. Ne? Ja. Ich meine, ich weiß halt auch, wie schwierig das für manche Menschen ist, an Hunde zu kommen, die gut sind, sage ich jetzt mal. Und habe mich dann halt auch im Ausland umgeschaut, weil die Züchterin von Sinner auch damals Online-Kurse gemacht hat. Und dort sah ich halt die Mutter und war total fasziniert von diesem Hund und von diesen ganzen Online-Kursen. Und dann hat sie einen Wurf erwartet. Und wie das dann halt so kam, habe ich dann halt einen Hund aus diesem Wurf bekommen.
Ja, cool. Nimmst du uns da ein bisschen mit rein in die Ausbildung von Sinner? Und dann auch so in die ersten Turnierstart mit so einem
Hund. Ja, vorab muss man erstmal wissen, dass ich dann zu dem Zeitpunkt 3 Hunde hatte, also mein Sheltie Chame, der, wie gesagt, das war ein super toller Hund, halt auch erst später übernommen, aber bei ihm war es einfach immer nur ein bisschen Thema, dass er sehr sensibel war, der war halt zum Beispiel sehr auf Emotionen auf, also wenn ich zum Beispiel am Start stand, ich war nervös oder ich konnte mich mental nicht zum Beispiel auf Trainings einlassen, weil irgendwas nicht funktioniert hat, hatte halt relativ schnell abgebaut. Das war so die einzige Schwäche von diesem Hund. Ansonsten hatte ich ja noch meinen anderen Sheltie, Sheltie Raichu, der auch, ich denke, wer mich kennt, kennt auch Raichu und alle wissen, wie schwierig dieser Hund war und auch ist, weil ihn habe ich auch im Alter von circa 8 Monaten übernommen, auch aus dem Ausland. Und dann war halt dieser Sheltie da, der gejagt hat, der nicht gespielt hat, der einfach gar keinen Bock auf irgendwelche Zusammenarbeit hatte, wie man es halt von Shelties gar nicht kennt, oder? Und ja, das hat mich dann halt schon echt ein bisschen verrückt gemacht. Und ich habe halt geschaut, was gibt's für Optionen, mit diesem Hund zu arbeiten? Dazumals dann noch in der Schweiz. Und bin dann, wie gesagt, mehrheitlich zu Online-Kursen gekommen. Und ein Online-Kurs, der mich wirklich sehr inspiriert hat, war von Susan Garrett. Das war der Recolors-Kurs. Quasi ein Kurs, wo wie man seinen Hund erstmal überhaupt zu Arbeit bewegen kann, oder? Man hat viel über die okay. Lerntheorie gelernt, wie man Hund durch Spiele, sag ich jetzt mal, ja, zum Spielen bekommt, zur Mitarbeit bekommt. Und ich muss sagen, das hat super gefruchtet. Schlussendlich konnte man diesen Hund dann halt auch mal bestätigen, weil, ja, Wegrennen war dann halt nicht mehr so die Option und man konnte endlich mal spielen, ja, und so weiter und so fort. Ich denke, das ist immer noch ein Hauptproblem heutzutage im Agility, dass ganz viele Hundehalter oder Hundeführer, gerade die, die neu im Agility sind oder generell im Hundesport sind, gar nicht wissen, wie schaffe ich, dass mein Hund mit mir überhaupt zusammenarbeiten möchte. Und ich glaube, das ist wirklich eine Thematik, die die Weizen von der Spreu trennt oder wie auch immer dieser Spruch gerade heißt. Ja. Du weißt ja schon, was ich meine. Ich denke, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und hat mich eben geprägt, erstmal zu wissen, wie ein Hund funktioniert. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt diese Kurse besucht. Darauf folgte dann auch der Agility-Kurs, der komplett anders war, wie ich einen Agility-Aufbau kannte bis dato. Ich meine, ne,
okay,
heutzutage oder egal wo, man geht in der Regel halt in den Verein oder halt auch in, ich sage jetzt mal, bei einem Hundetrainer. Die Hunde erlernen halt einmal in der Woche oder maximal zweimal in der Woche die Geräte kennen. Ja, so wie sie da halt stehen, ne? Man benutzt natürlich schon Hilfen, wie zum Beispiel ein Gassenslalom oder Running Contacts oder Two-on-Two-off, muss man sich darüber im Klaren sein. Aber im Prinzip arbeitet man nur in diesen Gruppen und nicht außerhalb. Ja. Und ich glaube, das ist auch sehr ein Thema, was halt bei vielen gar nicht so bewusst ist, dass man halt auch viel nebendran trainieren muss. Also was heißt trainieren muss? Also man arbeitet nicht an Geräten, aber man arbeitet halt einfach an Grundlagen. Und das hat mir dieser Kurs dann halt auch wirklich gezeigt, dass man durch so Übungen halt viel schneller ans Ziel kommt, als wenn man halt zweimal die Woche nur an Geräten arbeitet. Und naja, also Raichu konnte ich mehr oder weniger erfolgreich umstellen auf dieses, ich sag mal, auf diese neue Art von Agility. Und als Ziel habe ich mir genommen, wenn ich jetzt nochmal meinen nächsten Hund bekomme, den möchte ich von Anfang an quasi nach dieser Art und Weise ausbilden. Und
okay,
auch damals in der Schweiz haben mich die Leute auch belächelt und haben gesagt, ja, das funktioniert doch alles nicht. Und irgendwie fehlte da halt auch so ein bisschen der Rückhalt. Aber wenn ich mir dann ein Ziel vorgenommen habe, was halt, ich sage jetzt mal, auch erreichbar ist, da möchte ich das auf jeden Fall durchziehen. Ich meine, ich bin schon sehr, ja, realitätsnah. Also ich weiß, dass es manchmal nicht so ist, wenn man sagt, ah, du kannst alles erreichen, was du willst. Also ich weiß, der Spruch ist schön und viele Menschen benutzen das gerne, aber ich habe halt in meiner Welt festgestellt, das funktioniert irgendwie nicht immer so. Und egal, wie fest ich an etwas glaube oder wie fest ich an etwas arbeite, es gibt immer Situationen im Leben, die dich da wortwörtlich wegficken, sage ich jetzt einfach mal ganz böse, weil es ist halt nicht gegeben. Und naja, auf jeden Fall wollte ich aber die Ziele, die ich erreichen konnte, auf jeden Fall erreichen. Und wenn es dann halt nur ein Hund ist, den ich quasi so ausbilde, wie ich wollte. Also ich hatte gar nie das große Ziel, mit diesem Hund jetzt groß oben mitzulaufen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, in den letzten 10 Jahren habe ich das auch nicht geschafft. Und
okay.
Ja, ich bin, wie man jetzt hört, ein relativ, ja, man kann sagen, pessimistisch. Ich weiß nicht, ich denke, das liegt auch an der ganzen Vergangenheit. Aber wie gesagt, ne, man lebt ja im Hier und Jetzt. Und ich habe mich dann halt unfassbar auf diesen Border Collie gefreut, habe ihn dann wirklich allein in meinem Garten zu Hause ausgebildet, auf meinen Platz, den ich glücklicherweise hatte, was mir auch riesig viel Spaß gemacht habe. Und ich denke, wo durch die ganze Story so ins Rollen kam, ist, dass ich seine Trainingsfortschritte gefilmt habe und online gestellt habe. Ne? Also heute.
Und dann einfach viel Reaktion darauf.
Genau, bekommen. So am Anfang, ne, er war 8 Wochen alt, ne, 8 bis 15 Wochen Video, wie man spielt, wie man aufbaut. Ich meine, ich denke, ich war damals schon nicht ganz unbekannt, jetzt auch gerade aufgrund von Shame. Aber also es ging dann halt. Aber je älter der Hund wurde und je mehr es an Richtung Agility ging, desto verrückter wurde das alles. Also ja, irgendwie kam das dann alles so. Und dann war der Hund, ich glaube, ja, dann hatte der sein Jahr und ich habe da sein Geburtsjahr-Video gemacht. Ich fing dann langsam auch an im HZ an. Also den Hund habe ich komplett selber aufgebaut, weil ich eben nicht diese, ich mag diese Mischung nicht. Ich finde immer, wenn man viele Trainer hat, dann ist das schwierig in der Hundeausbildung. Und ich wollte mich wirklich nur auf mich und meinen Hund konzentrieren und habe gesagt, wenn ich im HSZ anfange, dann erst, wenn die Grundlagen stimmen, wenn die Grundausbildung stimmt. Ja, und ich meine, okay, ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht, habe dann im Jahre, ich glaube, Ende 2016, Anfang 2017, dann im HSZ angefangen mit ihm und bei Daniel Schröder. Und ich weiß noch, wie er sagte, oh, ist aber gut, ne? Also ein guter Hund und schnell und wendig und macht das auch alles gut. Aber irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass der Aufbau im Garten oder anhand von Online-Kursen nicht ganz der Realität entspricht, wie es dann halt im richtigen Agility läuft. Also,
oh, okay.
Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich alles wieder in Frage gestellt habe, weil er hat so viele Stangen geschmissen. Wenn man mehr als 5 Geräte am Stück gemacht hat, ist ihm alles komplett, er hat quasi einfach gar nichts gekonnt und ich habe so gedacht, so, das kann doch nicht sein. Wieso? Was ist los da? Und musste mir dann irgendwie eingestehen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war. Aber ich habe gedacht, nein, komm, wir ziehen das jetzt durch und habe dem Ganzen halt auch ein bisschen Zeit gegeben. Für mich war er halt auch super schnell. Also ich hatte keinen Vergleich, wie gesagt, so mit anderen Hunden im Aufbau. Aber er war immer super schnell und willig und hart, also wirklich hart im Nehmen. Was mich manchmal schon herausgefordert hat nach all den Shelties. Aber es wurde dann halt langsam. Und dann fing man natürlich auch an, mal woanders hinzugehen. Man hat Seminare besucht und dies und jenes. Und alle waren dann so, wow, dieser Hund und keine Ahnung. Und ja, ich denke, die Ausbildung plus natürlich der Hund an sich haben mich halt zu dem gemacht, was ich halt heute bin. Und so kam das dann halt auch. Die ersten Turniere waren, ich sag mal, nicht so erfolgreich. Ne, da haben wir dasselbe Thema wieder, viele Stangen, hört nicht zu, kam gar nicht mit seiner Trieblage zurecht. Und aber irgendwie hat das super viel Spaß gemacht, mal mit so einem Hund zu arbeiten. Und ja, Monate später ist man dann auch, nach 3 Monaten bin ich dann ins 3 aufgestiegen. Und es fing langsam an, alles zu fruchten. Und ich hatte auch das erste Mal so das Gefühl, wow, das könnte was werden. Wenn ich mich anstrenge, dann könnte man mehr schaffen, als ich mir vielleicht am Anfang erträumt habe. Und eben erträumt. Mein Ziel war es nie, an der WM zu laufen. Aber ich habe natürlich, wie jeder Agility-Sportler, wie fast jeder Agility-Sportler, immer mal gewünscht, so bei großen Sachen mitzulaufen oder da vielleicht dann halt auch mal irgendwie unter den Top 10 oder unter den Top 20 dann zu landen. Das war eigentlich immer so das Ziel, weil mein Shelty Chaim, mit dem war ich 2013 an der European Open für das Schweizer Team.
Okay.
Der lief auch im Team seine beiden Nuller. Aber im Einzel haben mich dann wahrscheinlich auch die Nerven verlassen. Also richtig, die Läufe waren nicht besonders gut und es hat halt für nichts gereicht, sage ich mal. Aber es war wirklich ein schönes Gefühl, mal so bei all diesen Sachen dabei zu sein. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Es hat Bock auf mehr gemacht, aber ich habe mir dann halt auch mal gedacht, so wichtig ist ja, wenn man einen Hund hat, der ist dann halt so, wie er ist und man muss ihn nehmen, so wie er ist und man muss sich halt auch eingestehen, dass nicht jeder Hund Weltmeister werden kann. Das funktioniert halt nicht. Ich meine, wie gesagt, da bin ich halt auch sehr an der Realität gebunden. Aber ich wusste zum Beispiel, dass dieser Hund nie Weltmeister werden kann. Aber ich habe mir gedacht, so boah, so an den großen Sachen oder so geht's ja. Und haben wir dann halt immer mal gewünscht, an einer WM teilnehmen zu können. Hat aber leider mit ihm auch nicht funktioniert. Weil als ich in der Schweiz gewohnt habe, dort, wie gesagt, ist das Agility ein ganz anderes Kaliber. Es ist super teuer. Ich konnte mir manchmal gar nicht leisten, auf an Qualifikation teilzunehmen. Und ja, schon alleine, da hakte das dann halt dran. Und hier in Deutschland habe ich es auch ehrlich gesagt einfach nie geschafft, wo ich dann zurückgekommen bin. Weil mir einfach auch die mentale Stärke gefehlt hat. Ich denke, mir fehlte auch ganz einfach der Gedanke, ob ich gut genug für diesen Sport bin, ob ich gut genug für diesen Hund bin, ob ich gut genug, wenn man dann mal weiter träumt, wenn ich dann an der WM bin oder an der EO bin, bin ich gut genug fürs Team. Ja, also Gedanken, die mir halt in den Kopf schwirrten, die vielleicht bei anderen gar nie existieren, oder? Ich habe mir so...
Nadine, ja? Ich hake da mal ganz kurz ein, wenn ich darf. Ich glaube, dass das Gedanken sind, die ganz, ganz viele haben. Jeder so auf seine unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, ich habe noch keinem Interview so wenig geredet wie bisher in diesem, aber ich klebe dir an deinen Lippen und ich habe an drei Stellen Gänsehaut gehabt bei den Aussagen, die du gemacht hast. Und ich glaube, die Leute, die hier mit dem richtigen Ohr gerade zuhören, können so viel aus deiner Geschichte rausziehen. Vielen, vielen Dank für deine richtig, richtig, richtig krass ehrlichen Worte und diesen tiefen Einblick, den du uns gerade in deine
Geschichte ja, hast. Sehr gerne. Ich denke, es ist halt wichtig, auch manchmal ein bisschen so die Realität ja, wahrzunehmen, oder? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass manche Worte von manchen Menschen halt auch sehr demotivierend sind, obwohl sie eigentlich gar nicht so rüberkommen sollten, weil jemand zum Beispiel gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, oder vielleicht auch eben aufgrund der Eltern oder aufgrund der Lebenslage gar nie das erreichen kann, was er eigentlich möchte. Und ich denke halt, man muss sich immer im Klaren darüber sein, wie wichtig ist einem der Sport, wie wichtig sind einem überhaupt die Hunde erstmal. Ich meine, es bringt nichts, finde ich, Agility machen zu wollen, wenn man Hunde nur dafür benutzt, um Ziele zu erreichen. Ne? Also ich kenne genug, die sich dann halt auch wirklich einen Hund kaufen. Das funktioniert aber oftmals gar nicht, weil Agility passiert eben nicht nur auf dem Feld oder auf dem Turnier, sondern halt auch zu Hause. Ne? Also ja, ich finde, das ist halt sehr wichtig. Und manchmal ist es halt so, dass man in seinen, man steckt halt fest. Und ich denke, da muss man sich erstmal klar darüber sein, wie wichtig einem Agility ist oder wie wichtig einem bestimmte Ziele sind. Und wenn das sitzt und man hat Ziele vor Augen, die, ich sag mal, auch greifbar sind, dann kann man sehr viel erreichen. Aber, wie gesagt, ich denke, man muss sich kleinere Ziele stecken. Also man darf nicht denken direkt, ah, ich möchte Weltmeister werden. Und es gibt Menschen, die können das, wenn die das wollen, dann schaffen die das auch, weil vielleicht auch alles andere passt. Was auch sehr, ja, beeindruckend ist. Ich meine, ich kenne genug Agility-Sportler, die so viel mentale Stärke haben oder auch einfach so von sich im Positiven überzeugt sind, dass sie einfach auch die Ausstrahlung haben, das zu schaffen, was sie schaffen wollen. Und ja, ich gehöre halt, wie gesagt, nicht dazu, aber ich denke, man kann immer Hoffnung schöpfen und auch wenn es länger dauert, dass man auf jeden Fall ja, irgendwo, sag ich mal, seine Ziele erreicht, die man sich halt stellt.
Und 2019 wurdest du brutal belohnt.
Ja, 2019 wurde ich dann wirklich brutal belohnt, wenn man das so sagen kann. Nach, wenn ich jetzt überlege, 2019, nach 17 Jahren Agility. Also ich finde, 17 Jahre... hat sich all das gelohnt, wofür man dann wirklich mal gekämpft hat und hat mir natürlich auch neuen, ja, so ein bisschen den Sinneswandel gegeben. Ein bisschen halt, ne?
Ja.
Ja, also 2019 war so das erste richtige aktive Jahr mit Sinne. Es fing dann halt ja, an mit den ersten WM-Qualis. Also den ersten offiziellen WM-Qualis. Okay. Für die vorherigen, also war er entweder zu jung, beziehungsweise der Quali-Zeitraum hat nicht geklappt. Ich konnte aber 2018 als weißer Hund teilnehmen an den Qualifikationsläufen in Dortmund und auch im HSZ. Was finde ich... Ja, genau, das war für mich ein riesiges Geschenk. Ja, weil da konnte man mal ausprobieren, wo steht man, gerade so jemand, der vielleicht mental auch erstmal reifen muss, wie ich. Schaffe ich das? Schaffe ich den Druck? Schaffe ich es überhaupt mit so einem Hund dann das ja zu schaffen? Weil zu dem Zeitpunkt war der Hund wirklich, ja, ich will nicht sagen perfekt, ich mag das Wort perfekt nicht so, bis auf seine, aber bis auf seine Kontaktzonen oder gerade so den Steg betreffend, war er wirklich super. Also super schnell, sicher. Naja, aber es hat Erfahrung gebracht und natürlich das hat erst richtig Lust auf mehr gemacht, weil man wusste, boah, man hätte, wäre es jetzt offiziell gewesen, hätte man mal gewonnen oder Bestzeiten gelaufen. Ja, 2019 war es dann so. Wir hatten die Qualifikation für die WM-Qualis und EO-Qualis. Das erste Wochenende lief auch ganz gut. Und wir waren im, ja, so okay. Im, ich glaube, in den, unter den ersten 20 oder auf jeden Fall 20. Platz herum. Also offen für alles. Und dann waren die Qualis im HSZ, wo ich dann an den Start gehe und eigentlich wirklich positiv war und Bock hatte. Aber warum auch immer, hat es nicht geklappt, weil in jedem Lauf eine Stange fiel. Und im ersten Lauf war es noch gar nicht so tragisch, weil ne, wir wissen ja alle, Kombi und so weiter und so fort. Aber als dann im zweiten Lauf auch wieder eine Stange fiel, habe ich nur gedacht, warum? Warum? Ne? Dann kommen wieder diese Selbstzweifel. Sollst du nicht an eine WM oder an eine EO? Oder warum passiert sowas? Ne? Da, diese Gedanken, die machen mich total kirre und bringen mich wirklich richtig ins Verzweifeln. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben dann noch alle gesagt, ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ne? Es kann sich ja alles ändern. Aber es ging halt weiter, wie es am Samstag aufgehört hat. Und ja, das hat mich schon echt fertig gemacht. Also für Dortmund hat es dann noch gereicht, aber für die EO zum Beispiel nicht.
Ja.
Und in Dortmund fing es dann auch wieder gut an, aber es hat wieder nicht gereicht. Diesmal war nicht nur die Stange das Problem, sondern halt auch das Handling, weil irgendwie also total verrückte Sachen passierten. Aber gut, ist dann halt leider so. Ich habe mir auch nicht viel Hoffnung gemacht, dass es geklappt hat. Aber klar, man ist enttäuscht und hab's abgehakt und weiter ging die Reise. Ja. Naja, auf jeden Fall durften wir dann aber glücklicherweise, weißer Hund liegt uns total, an der European Open als weißer Hund laufen. in einem Lauf. Und das hat auch super viel Spaß gemacht und ja, so langsam wusste ich, ich muss wirklich jetzt mal was dafür tun, um das zu erreichen, was ich wollte, weil der Hund passt. Und jetzt liegt es hier, das zu und dann war die German Classics und ich glaube, das hat mir den Kick gegeben, den ich gebraucht habe, um wirklich einfach mal wieder zu lernen, dass einem, ja, wie soll ich sagen, dass einem halt auch mal was geschenkt wird oder dass man halt auch für die Arbeit belohnt wird, die man halt, für die man sich halt den Arsch aufgerissen hat. Ja, und
ja.
Genau, die German Classics haben wir dann tatsächlich gewonnen und also für mich war das wirklich ja eben einfach so, ich kann es gar nicht erklären, weil ich meine, wenn man zum Beispiel an einem Turnier ist, wo es ein Finale gibt, dann gibt's halt einen Finallauf, ne, zum Beispiel an einer EO oder so. Aber wir wissen ja auch alle, an einer WM gilt ja immer die Kombination. Und ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe, zwei Läufe an einem Tag durchzubringen. Und der erste Lauf war dann wirklich super, wie am Schnürchen, hatte auch ein super Gefühl. Waren alles keine Sachen, die man nicht schaffen kann. Und den Jumping haben wir dann auch gewonnen. Ja, cool. Und dann kam der zweite Lauf. Und ich bin ja niemand, der Alkohol trinkt oder ich sag mal nicht so im übertriebenen Sinne. Aber ich glaube, ich werde den Rat nie vergessen. Er sagte, komm, trink mal einen kleinen Jägermeister. Und ich glaube, dieser kleine Jägermeister, der hat wirklich Wahres bewirkt. Ich stand dann an dieser Startlinie und war wirklich so, keine Ahnung, ich hatte richtig Bock, aber auch immer im Hinterkopf, ganz ehrlich, das funktioniert doch eh nicht. Ja, und dann ist man durch diesen Parcours gelaufen. Es waren super schwierige Sachen. Stegabgänge, wo ich dachte, das wird doch nicht. Slalom-Eingänge, wo ich dachte, ja, das funktioniert heute auch nicht. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, es hat einfach gepasst. Und dann kommt man in diese Ziellinie und du weißt, es hat gereicht. Ich wusste nicht mal, ob es für einen Sieg reicht, aber ich wusste, man hat auf jeden Fall mal zwei Läufe durchgebracht und man ist vielleicht platziert. Und was ich wirklich richtig schön fand, ist, dass da Leute stehen am Rand, die mitjubeln. Ne? Wo du weißt, okay, die freuen sich cool. Wirklich, deine Freunde, die dich unterstützen, die dir zujubeln und keine Ahnung, das war halt wirklich super schön. Ja, und als dann feststand, dass wir gewonnen haben, keine Ahnung. Ne? Ich meine, es ist nur ein Sieg im Agility schlussendlich, aber für mich hat das im gesamten Leben, also es tat wirklich einfach gut.
Ja, ich glaube ganz, ganz viele, also ich kann es auf jeden Fall komplett nachvollziehen, was du da gerade meinst. Krass, richtig krass. Wie dankbar bist du deinen Hunden, dass du all diese Erlebnisse, auch die nicht ganz so guten, erleben durftest? Und
ja, also natürlich sehr, sehr dankbar. Ich denke, manche Schicksalsschläge hätten nicht sein müssen, beziehungsweise es wäre halt spannend gewesen, was passiert wäre, wenn zum Beispiel mein erster Sheltie, den ich ja wirklich nur 18 Monate hatte, ne, da denke ich öfters drüber nach, was wäre, wenn, ne, was wäre da passiert, aber ja. Wie gesagt, man lebt ja im Hier und Jetzt und ich denke, ich bin wirklich für die Hunde sehr dankbar, die ich hatte und insbesondere natürlich halt auch für Sinner, der mir halt auch einfach einen Lebensstil, sag ich mal, gezeigt hat, ja, der wirklich auch cool ist, ne? Gerade jetzt auch in Bezug auf die Online-Kurse oder aufs, wie soll ich sagen, Agility-Trainer da sein, wobei ich es ja auch nicht hauptberuflich mache. Das ist halt wirklich echt cool. Also.
Ja, Nadine, lass mich noch ein paar Fragen stellen. Rückblickend, würdest du jetzt sagen, man kann einen Hund rein online aufbauen oder ist dieses wöchentliche Training in einer Halle oder irgendwo anders in einer festen Gruppe wichtig? Ist es die Mischung?
Also, was macht ich denke, dass aus? Man einen Hund komplett online aufbauen kann. Das denke ich wirklich. Okay. Es kommt natürlich auch immer auf die eigenen Ziele drauf an, oder? Oder zum Beispiel, es bringt dir ja auch nichts, machen wir uns mal nichts vor, wenn man keinen eigenen Platz hat oder keine eigenen Geräte hat. Das ist sicher wichtig, aber jetzt mal reingenommen, man baut allein einen Hund auf. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Wichtig ist aber, dass man natürlich auch immer mal wieder woanders trainiert, damit der Hund halt auch andere Sachen, also andere Plätze kennenlernen kann oder Geräte kennenlernen kann. Ich denke, die beste Kombination ist halt wirklich so ein bisschen aus beidem, oder? Ich finde es im Aufbau eigentlich ganz gut, wenn man sich da ein bisschen auf sich verlässt, weil wenn man wirklich nur einmal die Woche die Möglichkeit hat, irgendwo zu trainieren, dann ist es halt schwierig, ne? Ich meine, nicht unmöglich, aber schwierig. Und was ich viel wichtiger finde, ist, dass man sich auf einen Weg einigt, was nicht bedeutet, dass man jetzt nie Probleme haben wird oder dass man nicht mal irgendwo, ich sag mal, abbiegen darf oder so, um das philosophischer darstellen zu wollen. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich zu viel Input aus ganz vielen Dingen holt, dass es halt auch schnell nach hinten losgehen kann. Und man macht sich halt auch einfach verrückt. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Mensch ist man selber, aber ich denke immer, der Begriff viele Köche verderben den Brei passt eigentlich super in der Hundeausbildung. Ne? Das ist schon wichtig. Ja. Also ich denke, beides hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt natürlich auch Menschen, die immer ihr Feedback brauchen vor Ort. Ne? Also die ja dann sagen, ach, Online-Kurse sind nichts für mich. Ja. Aber ich denke immer, diese Menschen sollten sich halt wirklich fragen, was eben, es kommt immer darauf an, was ist deren Ziel. Aber ich glaube, man braucht auch die Selbstreflexion, ja, um weiterzukommen. Also wenn ich immer jemanden habe, der mir sagt, das war falsch, dann lerne ich ja nichts daraus.
Spannend. Das waren jetzt, also ich habe jetzt wirklich schon viele Gespräche führen dürfen und das zieht sich so ein bisschen durch, dass alle eigentlich sagen, so selber mal wieder ein bisschen mehr ins Überlegen kommen, ins Hinterfragen kommen. Ne? Irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, hat gesagt, es ist ja alles schon da. Es geht ja nur noch
genau, darum, das ist auch so. Ich meine, heutzutage muss man die Welt ja nicht mehr neu erfinden, also gerade so die Agility-Welt, sage ich jetzt mal. Es gibt, jeder hat die Möglichkeiten, ja, halt wirklich, boah, keine Ahnung, gerade auch in Ausbildungsmethoden, man muss sich halt das rauspicken, was man möchte und da vielleicht auch ein bisschen fest dran halten. Ich denke, es ist verkehrt, wenn man halt wirklich gerade so in der Ausbildung eben sich schnell verunsichern lässt. Und ich denke, Selbstreflexion ist, wie gesagt, das Beste, um halt wirklich zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Ne? Also deswegen, das ist halt auch ein schwieriges Thema. Also Hundeausbildung, ja, ne, wissen wir ja, damit kann man sich sehr, sehr viel beschäftigen. Und macht ja auch das alles aus. Weil sonst, ich meine, es gibt Menschen, die leben halt davon, ja, ne? Andere machen das nur als Hobby. Also das ist halt wirklich auch, ja, eine Welt für sich.
Ja, das stimmt. Und noch eine ganz, ganz andere Frage. Du hast jetzt heute oft Druck und Selbstzweifel erwähnt. Hast du 1, 2, 3 Tipps an alle diejenigen, die jetzt zuhören, die da ähnlich, ja, in so einer ähnlichen Situation stecken?
Was also ich denke, Druck ist ja nicht immer negativ. Druck kann natürlich auch was Positives sein, aber in erster Linie muss man sich erstmal selbst betrachten oder auch den Hund betrachten. In erster Linie ja, entsteht ja so ein Druck erstmal, vielleicht weil man sich durch andere beeinflussen lässt oder vielleicht auch, weil man seine Ziele zu hoch steckt. Ich meine, man kann ja wirklich erstmal leicht anfangen, wenn man jetzt zum Beispiel, man fährt auf sein erstes Turnier, ne? Ganz viele Menschen haben ja zum Beispiel auch Probleme damit umzugehen. Da muss man sich aber auch immer im Hinterkopf behalten, das heißt ja immer so schön, ne? Es ist ja auch nur ein Turnier und schlussendlich ist es ja auch nur Agility. Aber das Wichtigste ist, man muss einfach davon überzeugt sein, dass man auf alle, eben, man fährt auf ein Turnier, weil der Hund kann alles. Ne? Also der Hund kann alle Geräte, man selber weiß schon, ja, in etwa, was da abläuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für einen, dass man erstmal weiß, was erwartet da einem. Und zu wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen beim Hund und beim Hundeführer. Und diese sollte man halt entsprechend ausgleichen können, oder? Ich meine, es wird fast nie einer gut sein, egal ob jetzt WM, EO oder Dorfturnier, wenn man weiß, boah, der Hund kann den Slalom noch nicht richtig. Das macht einen ganz verrückt. Und ich denke, man muss erstmal daran arbeiten, ja, dass die Basis für Erfolg und mal davon abgesehen, ob es jetzt wirklich nur ein Null-Fehlerlauf ist, dass die überhaupt gegeben ist. Ja, und klar, dann liegt es natürlich auch einfach an der Mentalität, ja, selber an einem. Das ist ja auch sehr unterschiedlich eben. Es gibt Menschen, die sind super, super forciert und selbstbewusst, mental stark, weil sie halt einfach so sind. Und dann gibt's natürlich auch die unsichereren Menschen oder die Selbstzweifler, so wie mich, die natürlich auch erstmal ihre Erfahrung machen müssen und halt auch da Erfolge feiern können und vielleicht auch sich eingestehen lernen müssen, ja, man, ne, das, es ist nicht immer alles nur negativ, man muss vielleicht auch einfach mal seine Sichtweisen ein wenig ändern und auch an das Gute glauben, ja.
Ja, krass, was für unendlich wertvolle Aussagen, wirklich. Ich kann es nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns da so ehrlich mit reinnimmst. Ich hätte jetzt immer noch extrem viele Fragen, aber für mich gerade ist es so rund, diese Folge, dass ich dich an der Stelle jetzt einfach frage, ob du noch ein zweites Mal wiederkommst für alle weiteren Fragen.
Ja, natürlich. Also wenn Bedarf besteht, sehr gerne. Also... Ja,
auf jeden
okay.
Fall. Ich habe noch
Fragen. Also, der Bedarf ist gerne da. Ja, können wir gerne machen.
Machen wir trotzdem am Ende, weil es einfach virtual geworden ist, kurze Frage, kurze Antwort.
Agility ist für mich definitiv ein großer Teil des Lebens, weil man einfach so viel davon lernen kann.
Krass.
Das ist für mich auf keinen Fall der Steg. Ja, eigentlich ist es für mich der öde Sprung. Ganz einfach, weil man an diesem Sprung so viel verschiedene Optionen hat, die einem Erfolg oder auch Leid bringen können. Schneller als jedes andere Gerät im Agility.
Okay.
Ja, definitiv meine Familie. Ja, die mir Hoffnung schenken, die mich manchmal auch manchmal wirklich wahnsinnig werden lassen, aber in erster Linie sind es definitiv ein großer Teil meiner Familie.
Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
Also wirklich, hör auf zu heulen. Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil ich denke, sollte uns zu Augen führen, dass es halt in erster Linie halt auch Spaß machen soll. Und ja.
Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren
auf jeden Fall in der Leistungsdichte noch extremer einfinden, weil einfach alles noch krasser wird, ne, um das mal in deinen Worten zu sagen. Also die Ausbildungsmethoden, die Hunde, ich denke, es wird übel werden. Also eine richtig hohe Leistungsdichte.
Okay. Ganz am Ende.
Niemals aufgeben,
jedem Abi-Sportler sagen würde.
Wie man so schön sagt, aber trotzdem reale Ziele vor Augen haben und diese dann auch, den Weg zu diesen Zielen halt einfach finden. Und ich finde das furchtbar. Also ich finde, man darf auf jeden Fall nie seine Ziele aus den Augen verlieren, sollte die aber halt mit Bedacht setzen. So.
Ja. Cool. Nadine, zum dritten Mal. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr tiefen und sehr, sehr ehrlichen Einblick in deine Geschichte. Ich glaube wirklich, dass da so viele so viel für sich rausziehen können. Mehr als Danke kann man nicht sagen. Ich hatte wirklich Gänsehautmomente in dieser Folge. Ich freue mich unendlich doll darauf, dich hier nochmal begrüßen zu dürfen und dann solche Themen wie Online-Training und auch noch in den Blick zu nehmen. Aber ich danke dir einfach für die letzten 45 Minuten.
Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass es einigen gefallen wird und vielleicht auch Mut macht für den weiteren Weg im Agility.